Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Wir hoffen, ihr habt einen guten Sommer soweit. Inzwischen, Mirko, stimmt ja zumindest das Wetter ein bisschen.
Und ja, ist ein bisschen besser.
Und wir haben für euch eine sommerliche Folge vorbereitet, beziehungsweise wir werden reden über die Olympischen Spiele und ihre jüngere Geschichte. Sag mal, wie hältst du es mit Olympia? Schaust du Olympia? Welches ist deine Lieblingsdisziplin, wenn du zuschaust?
Ja, ich muss ehrlich sein, ich bin kein großer Olympia-Fan und hoffe natürlich, dass ich mit dieser Aussage nicht die Hälfte unserer Zuhörerinnen vergraule. Aber ich habe mir natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder Olympische Spiele angeschaut, beziehungsweise bestimmte Wettkämpfe. Was ich natürlich immer spannend finde, ganz ja unspektakulär, sind die Leichtathletik-Wettkämpfe.
Klar.
Finde ich, da gibt es ein paar ganz spannende Dinge. Aber ja, an sich bin ich nicht so wahnsinnig Olympia-Fan, muss ich gestehen. Aber ich bin es natürlich jetzt ein bisschen geworden über die Recherchen und allen. Wir reden ja heute über diese Olympischen Spiele und die Olympischen Spiele gelten neben den Fußball-Weltmeisterschaften als das größte Sportereignis der Welt. Und wenn wir das jetzt aufnehmen, heute, dann stehen die Sommerspiele in Paris bevor. Natürlich, das ist der aktuelle Anlass und wenn die Folge erscheint, sind wir mittendrin in diesen Spielen. Und ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit der Idee dieser Spiele. Die war ja durchaus ehrenwert und löblich. Also diese Spiele, initiiert von Pierre de Coubertin, zumindest in der Neuzeit, die sollten ja am Ende des 19. Jahrhunderts, 1894 war das genauer, als Treffen der Jugend der Welt stattfinden, fanden dann ab 96, also 1896, alle 4 Jahre statt und sollten so diesen sportlichen Vergleich bieten, um eine Völkerverständigung herzustellen. Also ein eigentlichen Friedensprojekt, sowas ganz Gutes.
Sehr idealistisch.
Sehr idealistisch auch, genau. Und davon schwingt ja auch immer noch ganz viel mit heute. Das ist ja auch so ein bisschen PR dieser Spiele, diese Völkerverständigung. Und wir wollen heute ja nicht auf diese Frühzeit der Olympischen Spiele schauen, sondern wir wollen einen ganz spezifischen Blick wagen, nämlich auf die Frage, wie politisch ist Olympia eigentlich? Und man sagt ja immer, und das finde ich bezeichnend, das gilt ja nicht nur für Olympia, Sport und Politik gehören nicht zusammen. Oder noch besser, im Sport ist kein Platz für Politik.
Hm.
Ja, lassen wir mal so stehen, können wir am Ende nochmal aufgreifen.
Habe ich gerade wieder gelesen, muss ich sagen, in der Vorbereitung jetzt.
Ja.
Paris, auch, ich glaube, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, also die Organisatoren der Spiele, die haben das jetzt auch in diesen Wochen wieder gesagt, nein, nein, in Paris ist gar kein Platz für Politik, das hat nichts zu suchen dort. Und ja, der ist natürlich so falsch, wie es nur sein kann, aber darüber reden wir sicher auch heute.
Genau, davon wollen wir ja ausgehen heute. Sport ist nichts anderes als Politik, einfach mit anderen Mitteln, um mal so ein Bonmot anzuführen. Und ja, wir können natürlich jetzt noch begrifflich klären, was ist überhaupt Politik? Ist natürlich ein weiter Begriff, also auch wie man sich kleidet, kann politisch sein, Zeremonien, Medienzeitpläne und so weiter. Darüber wollen wir heute sprechen. Und Alan, wir machen das in Listicle-Form. Wir nehmen uns 6 Beispiele vor. 6 Olympische Spiele, mit denen wir das Verhältnis von Sport und Politik ein bisschen ausleuchten wollen, die Präsenz des Politischen im Sport aufzeigen wollen. Und Alan, du beginnst ja mit einem schönen Beispiel.
Genau, wir fangen gleich an mit den, ja, vielleicht berühmtesten Spielen des 20. Jahrhunderts zumindest, mit Olympia 1936. Die Spiele von Berlin, die stattfanden unter der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Ein Ereignis, das von enormer politischer Tragweite war. Aus zwei Gründen zusammengefasst vorab schon mal. Erstens, weil es Spiele waren, die von einem totalitären Regime durchgeführt wurden, das versucht hat, diese Spiele auch für sich zu nutzen, propagandistisch. Das ist der erste Grund. Und das zweite ist die mediale Inszenierung, die ja bahnbrechend war in vielerlei Hinsicht. Aber ja, vielleicht zum Kontext, eben, das fand statt im August 1936. Für 16 Tage hat sich Berlin, die NS-Hauptstadt, in eine Fassade der Weltoffenheit verwandelt. Also die Nazis waren da ja schon 3 Jahre an der Macht und war auch schon recht vieles ja aufgegleist, was dann wirklich auch diese NS-Diktatur dann ausgemacht hat. Von zum Beispiel den Rassegesetzen, sogenannten, mit denen die jüdische Bevölkerung diskriminiert wurde. Und ja, in diesen 16 Tagen im August, da hat man davon nicht viel mitbekommen in Berlin. Mhm. Das war nämlich das Ziel. Die NS-Regierung versuchte ja, sich ein Bild zu geben für die Weltöffentlichkeit, ein lupenreines Bild, mit dem man das Prestige und die internationale Anerkennung, die man damals gesucht hat, die Hoffnung war, dass das irgendwie abfärben würde. Also ein Beispiel, zum Beispiel antisemitische Parolen hat man rausgetilgt aus dem Stadtbild vorübergehend. Man hat dann unter die Olympiafahne mit den Ringen hat man dann Hakenkreuzfahnen aufgestellt. Also man hat das schon auch immer vermischt, aber eben es war so, es sollte so eine auch eine harmlose Form sein, dieser NS-Diktatur, die da der Welt gezeigt wurde. Und was ich interessant fand, ist, dass die Spiele, die wurden ja schon 1931 vergeben an Deutschland. Und damals war noch die Weimarer Republik. Ja, die bestand da noch. Und die Nazis erkannten aber schon recht schnell nach der Machtübernahme, dass das halt ein enormes Potenzial wäre, diese Olympischen Spiele auszutragen. Es gab dann aber auch große Bedenken, Boykottbestrebungen, besonders in den USA, auch in Frankreich, weil eben diese Nürnberger Gesetze zum Beispiel, die waren schon in Kraft. Judendiskriminierung war offensichtlich. Auch deutsche Emigranten haben gesagt, boykottiert diese Spiele, gebt dem Regime nicht diese Plattform. Und die NS-Regierung hat dann eine Art Erklärung abgegeben im Sommer 1933 gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee, wo sie gesagt haben, dass die Spiele allen Rassen und Konfessionen offen stehen würden. Und das wiederum, auch interessant, das hat dann viele deutsche Nationalsozialisten verärgert. Die konnten sich nicht mit der Idee anfreunden, dass sie sich in Anführungszeichen mit niederen Rassen messen müssten. Ja, das, also schon die Vorgeschichte war umstritten und dann 36. Nicht
auf allen Hochzeiten tanzen.
Nein, man muss sich entscheiden, welche, Konzeption man da vertritt, offenbar. Im Sommer 36, als dann die Spiele begonnen haben, dann war das im Hintergrund, weil die Inszenierung dieser Spiele eben, die war durchaus beeindruckend. Also neben den sportlichen Wettkämpfen gab es zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, Theater, Oper, Sport, eine Deutschlandausstellung, Kunstausstellung, 3 Millionen Besucher sahen sich diese Sachen an. Und den Stellenwert, den politischen, den kann man daran erkennen, dass die Organisation übernommen wurde vom Propagandaministerium unter der Leitung von Josef Goebbels. Also es war Chefsache. Und was ich interessant finde, ist, du kennst ja sicher den Fackellauf, den du auch als nicht regelmäßiger Olympia-Zuschauer.
Ja, es ist mir auch über den Weg gegangen.
Eben, und das ist eine Erfindung der Nazis.
Okay, das wusste ich nicht.
Diesen Fackellauf gab es vorher so nicht. Und der Kontext war der, die Nazis stellten Olympia nach sich selbst in den Kontext der alten Griechen. Also die Deutschen als so arisch-hellenische Rasse und deshalb ja eben auch diese Nähe zu diesem pseudo-hellenistischen Ritual, in diesem Fackellauf, der so antik daherkam, das war eine Innovation, in Anführungszeichen, dieser Spiele. Und es ging dann so weiter, ich glaube, ich muss es ein bisschen abkürzen, weil wir schon sehr in den Details sind, aber Deutschland musste dann den USA konkret vor allem versprechen, Juden nicht von den Wettbewerben auszuschließen. Und man weiß aber natürlich, dass die Nazis trotzdem die Ergebnisse von vielen jüdischen Sportlern manipuliert haben. Viele haben gar nicht erst die Qualifikation geschafft für die deutschen Teams. Es gab dann diese Fechterin Helene Meyer, sie war eine sogenannte Halbjüdin, die durfte dann mitmachen, da hat man Toleranz demonstriert. Und auch sehr bekannte Vignette dieser Spiele, wenn nicht sogar die Symbolfigur, war natürlich, den kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen, Jesse Owens, der schwarze Leichtathlet, der damals 4 Goldmedaillen gewann, ein Amerikaner, schwarzer Amerikaner, der wurde zum Superstar der Spiele und das, mussten die Nazis zähneknirschend über sich ergehen lassen. Ja, und eben, das war so der politische Kontext und das andere war die mediale Präsentation. Das waren die ersten Olympischen Spiele, die im Rundfunk, also im Radio, übertragen wurden, auch im Fernsehen zum Teil. Und danach gab es Propagandafilme von Leni Riefenstahl, also der sehr begnadeten Propagandafilmerin, die ja für die Nazis, für die Nationalsozialistische Partei vor allem auch diese frühen Propagandafilme gemacht hat. Fest der Schönheit und Fest der Völker hießen die Filme, die sie 1938 dann rausgebracht hat. Und die, das fand ich interessant, wenn wir am Schluss dann vielleicht auch über die Frage reden, was dann diese Inszenierung nützt, die wurden im Ausland extrem positiv aufgenommen und haben dann schon auch dieses Bild, das NS-Regime vermitteln wollte, schon auch sehr gut transportiert. Also vielleicht zusammenfassend, 36 die ersten Spiele, die ein totalitäres Regime für sich nutzte, um sich zu inszenieren, um auch diese Doppelbödigkeit zu machen, die diese Regimes ja oft machen. Man demonstriert Weltoffenheit und gleichzeitig macht man aber eine extrem repressive, im Fall der Nazis menschenverachtende Politik weiter. Das war ein bisschen ein Archetyp für diese Art von Spielen.
Was mir persönlich immer als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an die Spiele von 36 denke, das ist tatsächlich dann Riefenstahl. Und also Leni Riefenstahl und ihre Filme. Und ich habe mir auch einen dieser Filme mal angeschaut. Und da gibt es ja auch gleich zu Beginn diese berühmte Szene, wo eine antike griechische Statue so in einen Diskuswerfer morpht und quasi diese Genese von Antike hin zum heutigen Sportsmann auch visuell inszeniert wird. Und ja, diese ganze Medialisierung, die ist oder war ja auch zugleich irgendwie Quelle dieser Idee, dass diese Spiele eben unpolitisch sind. Also diese Ästhetisierung des Sports, diese Darstellung des Schönen, des Wettkampfs, die natürlich unglaublich politisch ist, aber dennoch eben ein bisschen überdeckt, dass da ein totalitäres Regime am Werk ist. Und ja, lassen wir so stehen. Vielen Dank, Alan. Sehr spannend.
Was hast du dir ausgesucht?
Ich schließe da gleich an. 20 Jahre später, 1956, Melbourne. Und Melbourne, für mich persönlich natürlich, als ich recherchiert habe, das persönliche Highlight, da hat Carlo Bedersoli an den Olympischen Spielen teilgenommen. Der hat im Schwimmen dann über 100 Meter Freistil den 11. Platz geholt. Und Carlo Bedersoli, das weißt du natürlich, das war ein Held, zumindest meiner Jugend oder meiner Kindheit. Der war dann später besser bekannt als Bud Spencer. Also der italienische Schwimmer, der dann später zur Hollywood-Größe geworden ist in den Italo-Western und Filmen. Aber das ist eine Side-Note. Der hat auch zweimal teilgenommen, 52 und 56. Aber darum habe ich natürlich nicht Melbourne ausgesucht, sondern ich würde mal die These in den Raum stellen, dass Melbourne 56 die vielleicht politischsten Spiele waren, die je stattgefunden haben. Oder die Spiele, bei denen Politik und Weltgeschehen am meisten in den Sport eingesickert sind. Die Spiele in Melbourne waren zudem eine Art Spezialfall. Es war die erste Olympiade auf der Südhalbkugel, fand deshalb nicht im Sommer statt, sondern im Winter, also vom 22. November bis zum 8. Dezember 1956. Und weil die Australier sehr strenge Quarantänebestimmungen für Tiere hatten, mussten auch die Reiterspiele 5 Monate früher stattfinden in Stockholm. Mhm. Also da gab es so diese Trennung. Und ja, Ende 56 fanden dann also diese Spiele statt in Melbourne und das waren so die ersten Boykottspiele. Du hast ja schon angetönt, es gab Boykottüberlegungen, Berlin 36. Und hier kam es dann tatsächlich zu einigen Boykotts. Und der Grund dafür ist zum einen, so wenn man auf einer sehr hohen Flughöhe ansetzt, natürlich dieser Systemkonflikt, USA-Sowjetunion, also Kalter Krieg, diese beiden Supermächte. Und so ein bisschen tiefer angesetzt, es gab in dieser Zeit einfach eine Reihe von Krisen, die ganz direkt dann auch in die Spiele hereinwirkten. Da war zum einen der Ungarn-Aufstand. Also wenige Wochen vor den Spielen, am 24. Oktober, begann in Ungarn ein Volksaufstand. Also es war eine Erhebung diverser gesellschaftlicher Gruppen gegen die Regierung der Kommunistischen Partei und gegen die sowjetische Besatzung. Und als Reaktion darauf haben dann die Sowjets oder die Staaten des Warschauer Paktes die Sowjetarmee nach Ungarn geschickt, haben ein pro-sowjetisches Regime installiert. Es gab hunderte Hinrichtungen, also eine blutige Niederschlagung dieses Volksaufstandes. Und ja, wenige Wochen später dann Olympia. Und an Olympia trat Ungarn dann ohne sowjetische Embleme auf der Kleidung an und erhielt schon bei der Eröffnungsfeier begeisterten Applaus des Publikums. Also mehr sogar noch als die Gastgeber selbst, was natürlich ein totales PR-Desaster für die Sowjets war. Und ja, diese Spiele in Melbourne, die waren auch die ersten, die live im Fernsehen übertragen wurden. Also nicht eine Aufzeichnung oder Zusammenfassung, sondern live. Also eine ganz neue Medienöffentlichkeit, auch Weltöffentlichkeit. Und als Folge auch dieses sowjetischen Einmarsches in Ungarn haben sich Spanien, die Niederlande und die Schweiz dazu entschieden, die Spiele zu boykottieren. Und
die Schweiz auch. Das finde ich jetzt überraschend.
Genau, die Schweiz auch. Und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz hob dann diesen Entschluss am 11. November wieder auf, weil das IOC interveniert hatte und auch Athleten. Aber die Verantwortlichen konnten dann auf die Schnelle keine Transportmöglichkeit nach Melbourne mehr auftreiben. Also die Schweiz hat dann notgedrungen diese Spiele boykottiert, hat für einmal nicht neutral gehandelt. Ja, aber diese drei Länder, die haben die Spiele boykottiert. Es gab dann auch während den Spielen das sogenannte Blutspiel von Melbourne, also als das ungarische und sowjetische Wasserballteam aufeinander trafen. Das Spiel musste dann abgebrochen werden, kurz vor Schluss. Die Polizei musste einschreiten, weil das Publikum die sowjetischen Wasserballer angegriffen hatte und in der gemeinsamen Umkleidekabine, muss man sich mal vorstellen, musste eine Polizei-Menschenkette die beiden Teams voneinander trennen. Also das ist so diese eine Krise, die da reinspielt, die dann zum Boykott dieser drei Länder geführt hat. Dann gibt es eine weitere Krise, die US-Krise hat sich ebenfalls im Oktober 56 abgespielt und da war der Auslöser, dass die überwiegend britisch-französische Suez-Kanal-Gesellschaft durch den ägyptischen Präsidenten Nasser verstaatlicht worden war, mit dem Ziel natürlich, dass zumindest formal souveräne Ägypten endlich aus diesem britischen Einflussbereich loszulösen. Und ja, Großbritannien hatte aber natürlich enorme Interessen wegen der Erdölversorgung an diesem Suezkanal und dieser Gesellschaft. Frankreich wiederum hatte seine Interessen, weil Ägypten die algerische Befreiungsbewegung unterstützte. Dazu kam dann noch Israel, das sich da ebenfalls andauernden Grenzgefechte mit Palästinensern in Ägypten auch ja, vom Hals schaffen wollte. Also hatte man da quasi diesen Konflikt, Ägypten auf der einen, Großbritannien, Frankreich, Israel auf der anderen Seite. Und das hat dann dazu geführt, dass neben der Schweiz, Spanien und Niederlande auch Ägypten, Libanon und der Irak diese Spiele boykottiert haben. Und lustigerweise haben diese Länder, also die Schweiz, Ägypten, Niederlande und Spanien zumindest, die hatten 5 Monate zuvor noch an den Reiterspielen teilgenommen. Aber die boykottierten jetzt eben diese Spiele. Und dann gab es noch einen letzten Boykott, nämlich die Volksrepublik China. Die gab 2 Wochen vor den Spielen nämlich bekannt, dass sie nicht teilnehmen werden, weil das IOC die Republik Taiwan, also Nationalchina, offiziell zugelassen hatte. Und der Hintergrund ist hier natürlich der Bürgerkrieg auf dem chinesischen Festland, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder aufbrach, der dann in einer Niederlage der Kuomintang, also der Nationalchinesen, mündete, die das Festland verließen und ab 1949 unter Chiang Kai-shek auf der Insel Taiwan ja, regierten. Und das IOC hat dann entschieden, dass Taiwan zugelassen ist. Es gab dann auch ein Eklat. Bei den Spielen wurde die Flagge der Volksrepublik China gehisst anstelle der nationalchinesischen Flagge. Und diese nationalchinesischen Athleten, die haben dann unter dem Jubel der Zuschauer den Fahnenmast gestürmt und die rote Flagge heruntergerissen. Auch das natürlich so ein PR-Desaster. Und ja, wichtig sind diese Spiele von Melbourne wegen diesen Boykotts, weil das waren eigentlich die ersten Spiele, bei denen dann eigentlich die politische Wirkung auch von solchen Boykotts erkannt wurden. Und seitdem gilt das auch so als ein politisches Mittel, um Forderungen Nachdruck zu verleihen. Also diese Spiele von Melbourne, diese ersten Boykottspiele, waren durchtränkt von politischen Einflussnahmen, politischen Wirren weltweit, die eben in diesen Sportanlass hineingewirkt hatten.
Und das war ja dann der Auftakt, ja, zu einer Konstante, oder? Im Kalten Krieg, diese Boykott, zum Teil auch Drohungen und dann tatsächlichen Boykotte, das war ja so der Grundsound vieler Olympischen Spiele. Da ist man dann schon auch schon recht schnell weit weg von der Coubertins Völkerverständigung, oder? Wenn das quasi das Hauptthema ist vor jeder Bieraustragung.
Genau. Es gibt auch noch so eine ganz ironische Schlussanekdote. Bei der Schlussfeier war es so, dass bis Melbourne liefen die Sportler bei der Schlussfeier wie auch bei der Eröffnung nach Nationen getrennt ein ins Stadion. Und in Melbourne hat man dann beschlossen, so als Symbol globaler sportlicher Verbundenheit, alle Athleten gemischt ins Stadion zu lassen. Also man wollte da die Athleten als Mitglieder einer großen olympischen Familie darstellen, die Spiele, bei denen es keine Nationen und keine Grenzen mehr gab. Aber ja, gerade Melbourne hat sehr eindrücklich gezeigt, dass es eben diese Nationalismen gab, dass es diese politischen Dimensionen auch gab im Sport. Und das ist dann so die letzte ironische Verkehrung dieser Spiele. Und das ist seitdem Tradition an Olympia, dass bei der Schlussfeier die Athleten nicht nach Ländern getrennt einlaufen, sondern gemischt.
Das ist schon mal sehr politisch. Und dann sehen wir in Mexiko 1968 die nächste Phase dieser Politisierung, kann man sagen vielleicht.
Ja.
Zumindest waren diese Spiele schon auch eine Art Wendepunkt in Bezug auf die politische Dimension, zumindest auf ja, auch die Berichterstattung darüber. Mexiko 68, das war das erste Mal, dass die Olympischen Spiele in Lateinamerika stattfanden. Und auch da war es ein mediales First, gab es auch. Es waren nämlich auch die ersten Spiele, die im Farbfernsehen übertragen wurden. Also das dann schon auch nochmal, ja, eine neue mediale Dimension. Aber vielleicht im politischen Kontext war mir auch nicht mehr alles so bewusst. Natürlich, 68 ist klar, das wissen alle, war ein Jahr intensivster sozialer Unruhen, politischer Unruhen weltweit. In den USA hatte man die Bürgerrechtsbewegung, die da ihren Höhepunkt erreichte. Dieses auch schreckliche Jahr mit den Ermordungen von Robert F. Kennedy, Martin Luther King. In Europa hatten wir Studentenproteste. Der Vietnamkrieg sorgte ständig für Spannungen, Demonstrationen. Und dann auch in Mexiko gab es kurz vor den Spielen ein brutales Massaker, bei dem mexikanische Sicherheitskräfte, also eine Olympia-Einheit, so hieß sie, der Geheimpolizei, die hat Studenten umgebracht. 200 bis 400, nicht ganz klar. Und das wurde dann natürlich auch publik. Und ja, man stellte sich auch die Frage, was soll das jetzt? Können diese Spiele unter diesen Umständen überhaupt so stattfinden? Und man hat diese Frage auch dem IOC gestellt, konkret dem damaligen Präsidenten. Das war ein Amerikaner namens Avery Brundage. Und seine Antwort war, ja, er habe das nicht mitbekommen. Er war an diesem Abend an einer Ballettaufführung. Und also das Signal war klar, the games must go on, schon damals. Also das, egal was passiert, wir halten an der Austragung fest. Ja. Und Das war auch das erste Mal, dass das olympische Feuer von einer Frau angezündet wurde. Das ist dann eher wieder etwas Positives. Mhm. Es gab auch durchaus Versuche, des IOC mit der Zeit zu gehen. Das war die mexikanische Leichtathletin Enriqueta Basilio hieß die, die da quasi zur Vorreiterin wurde. Und der berühmteste Moment von Mexiko 68 ist sicher der ikonische Moment, wo zwei amerikanische Sprinter und ein australischer Kollege, Tommy Smith und John Carlos hießen die Amerikaner, die haben einen Protest gemacht, wo sie, also sie sind in 200 Meter Lauf, haben die gewonnen, standen dann auf dem Podest und haben dann mit erhobener Faust in schwarzen Handschuhen dieses Zeichen gemacht, das weiterum interpretiert wurde als diese Faust gegen Rassismus für die schwarze Bürgerrechtsbewegung.
Und da gibt's ja dieses ikonische Bild.
Genau, mit diesen schwarzen Handschuhen. Und ich war vor ein paar Tagen auf der Website des IOC. Die haben da so eine History-Section. Und da ist dieses Bild auch abgebildet. Und dann steht, their actions, also wir beschrieben, was die Amerikaner gemacht haben, produced an unforgettable image that defined the year. Also so, es ist ein sehr geschönt, als hätte man schon damals das wahnsinnig eindrücklich gefunden. Die Realität war natürlich eine ganz andere. Tatsächlich forderte das IOC den Rückzug dieser beiden Medaillengewinner. Eigentlich haben sie das amerikanische Olympiakomitee vor die Wahl gestellt. Entweder ihr schmeißt diese beiden Schwarzen raus oder das gesamte Leichtathletik-Team muss gehen. Und wenig überraschend waren es dann die beiden Athleten, die ihre Sachen packen mussten. Die wurden suspendiert. Und ich habe in diesen Tagen ein Interview gelesen mit Tommy Smith in der Financial Times, wo er sich erinnert, er lebt immer noch, der Mann, und er hat gesagt, auch zu Hause in dieser Kleinstadt, in der er wohnte, im amerikanischen Süden, da warfen die Leute Fäkalien in den Briefkasten. Und er wurde bedroht, seine Brüder und Schwestern auch. Also es war schon ein Moment, der, sehr...
Keine patriotische Liebe für Tommy Smith.
Nein, das waren sehr mutige Leute, die sehr viel auch riskiert haben. Aber auch wahrscheinlich viel erreicht haben, weil die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung war dann weltweit Millionen von Fernsehzuschauern bekannt.
Medial präsent.
Hat dadurch auch in den USA größeren Druck entwickelt. Also das war schon sehr interessant. Und vielleicht noch eine Sideshow, oder es war keine Sideshow, aber was auch 68 wichtig war, war auch diese Rivalität zwischen der Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland und der DDR. Ein Streitpunkt war eben, wie macht man das, dass beide Teams unter der Deutschlandfahne mit den Ringen da einmarschieren dürfen, und der Versuch, diese politischen Spannungen zu überbrücken, war dann, dass bei Siegerehrungen, da hörte man dann Beethovens 9. Symphonie. Das war auch der Versuch, irgendwie das ein bisschen abzubilden, doch aufzunehmen. Das war ja nicht nur einfach für dieses IOC, muss man auch sagen. Also diese Frage eben, wie verbindet man das, diese auch geopolitischen Konstellationen mit der Idee, möglichst inklusive Spiele zu machen. Ja, aber eben, es führte auch zu sehr seltsamen Dingen. Wenn man sich diesen Amerikaner, der hat mich dann fasziniert, ich bin dann auch sonst noch ein bisschen in das Rabbit Hole, diesem Avery Brundage hinterher, und das ist schon eine spezielle Figur, der war auch 1936 schon in dem Sinn involviert in diese ersten Debatten. Ja.
Ja, Alan, dieser Avery Brundage, der wird auch beim nächsten Beispiel wichtig, nämlich München 72, das wir uns nach einer ganz kurzen Pause genauer anschauen. Bis gleich.
Und da sind wir wieder bei Überall Geschichte mit dieser Folge über die Olympischen Spiele, die ach so unpolitisch angeblich schon immer waren. Und wir waren stehen geblieben bei Mexiko 1968. Und ja, Mirko, du bist dran, du hast das nächste Beispiel. Ja, ein Spieljahr, das auch sehr in die Geschichte eingegangen ist.
Genau, München 1972, und auch da war unser Kollege Avery Brundage noch beim IOC, aber dazu kommen wir später nochmal. Also Spiele in München 1972, wieder in Deutschland, 36 Jahre nach den Nazi-Spielen in Berlin. Und das ist wichtig, nicht nur ein Fun Fact, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und diese Spiele 1972, die sind uns natürlich vor allem in Erinnerung wegen dem grausamen Terroranschlag auf die jüdische Olympiadelegation. Und bevor wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, München war, wie schon 56 Melbourne, auch mediengeschichtlich sehr spannend, wie ja bis jetzt alle Beispiele, da scheint es auch so ein bisschen Zusammenhang zu geben zwischen Medialisierung und Politik. Spannend insofern, weil in München erstmals versucht wurde, den Zeitplan so zu timen, dass jeweils eine größtmögliche weltweite Sendemöglichkeit gegeben war. Also zum Beispiel die Eröffnungsfeier, die wurde auf 15 Uhr festgelegt, damit sie eben rund um den Erdball zu möglichst günstigen Zeiten live ausgestrahlt werden konnte. Also dass man eine sehr hohe, breite mediale Abdeckung erreichen konnte. Und in München waren insgesamt Fernsehstationen aus 95 Ländern anwesend, dazu knapp 80 Hörfunkstationen aus aller Welt, die eben konstant live berichtet haben. Und vielleicht zurück zu dieser Terrorattacke, zu diesem Ereignis. Vielleicht auch vorab, da gibt es einen wunderbaren Dokumentarfilm dazu von Kevin MacDonald und Arthur Cohn. Ein Tag im September hat, glaube ich, auch einen Oscar bekommen als bester Dokumentarfilm. Jedenfalls Empfehlung, das als Side Note. Diese Terrorattacke, dieser Anschlag, der begann am frühen Morgen des 5. September, also etwa um 4.10 Uhr, kletterten 8 Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September über den Grenzzaun des Olympischen Dorfes. Und lustigerweise haben Monteure der Post sie dabei beobachtet, haben aber gedacht, es handle sich um heimkehrende Sportler, die irgendwo nach dem Ausgang in eine Bar von einer Party zurückkehren am Morgen. Ja, jedenfalls diese 8 Terroristen, die dringen dann in das Apartment der israelischen Olympiamannschaft ein, mit Sturmgewehren bewaffnet, können da auch ohne Mühe die israelischen Sportler und Funktionäre überwältigen. Und wichtig, und darum habe ich das eingangs erwähnt, es war eben 36 Jahre nach den Nazispielen wieder in Deutschland. Und darum wollte man sich natürlich ein bisschen in einem anderen Bild zeigen. Also diese Türen zu den Wohnungen der Athleten, die waren nicht abgeschlossen. Generell herrschte an diesen Spielen so ein bisschen eine sicherheitstechnische Lockerheit. Die Sicherheitsbedingungen waren bewusst locker. Man wollte zeigen, dass Deutschland eine Veränderung vollzogen hatte. Ist ja auch etwas, das heute noch präsent ist, wenn wir andere Sportgroßanlässe in Deutschland anschauen. Fußball-WM, Fußball-EM, zu Gast bei Freunden, diese perfekte Gastgeberrolle, die man spielen möchte, die man zeigen möchte, auch logischerweise, um eben auch dieses dunkle Kapitel des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen. Das war natürlich 1972 noch sehr viel präsenter, als es heute ist. Jedenfalls, es gab da zwar etwa 4000 Polizeibeamte, die für Ordnung sorgten, aber die waren eben unbewaffnet und die waren so in einheitlichen modischen Straßenanzügen gekleidet, zivil. Man wollte ja kein militärisches Auftreten signalisieren, also schon über die Kleidung und die Art der Sicherheitsorganisation sehr politisch. Und das hat natürlich das Eindringen auch dieser Terroristen um 4 Uhr morgens erleichtert. Und die dringen da jetzt in dieses Apartment ein. Moshe Weinberg, ein Ringtrainer, wird unmittelbar getötet. Gewichtheber Josef Romano wird verwundet. Und diese beiden, die sterben dann noch im Olympischen Dorf an ihren Verletzungen. Und bereits eine Stunde später, um 5.20 Uhr, fährt die Polizei vor, das Organisationskomitee, Rettungsdienst sind alarmiert, Krankenwagen treffen da ein, man sammelt da Weinberg ein, der blutüberströmt von den Terroristen vor dem Hauseingang abgelegt worden war. Da kommt aber jede Hilfe zu spät und dann kommt so zum ersten Mal diese Forderung und da wird dann sehr deutlich, wie sehr Weltpolitik auch in diese Spiele reingespielt hat. Die fordern nämlich, dass 232 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden, sowie die deutschen RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Und sie verlangten freies Geleit samt Geiseln in eine arabische Hauptstadt in einem dafür zur Verfügung gestellten Flugzeug. Und der Drahtzieher dieses Terroranschlags, das war Abu Daud, der war Mitglied der PLO, also der Palestine Liberation Organization, die von Arafat gegründet worden war. Und diese Terroristen, die wollten schlicht diese Olympischen Spiele dazu nutzen, die Weltöffentlichkeit auf die Lage der Palästinenser aufmerksam zu machen. Und auch ganz spannend, dieser Daud, der selbst nicht am Attentat teilgenommen hatte, sondern es nur geplant hatte, der hat dann später, 1999, in seinen Memoiren behauptet, Arafat sei über den Plan informiert gewesen, habe ihn abgesegnet, hatte dann später nochmals wieder abgestritten und er gab auch an, dass der heutige Palästinenserpräsident Abbas das Geld für das Attentat zur Verfügung gestellt habe. Auch das hat er dann später wieder zurückgenommen, aber es steht so ein bisschen im Raum. Ja, und spannend sind diese Spiele nicht nur, weil eben dieser palästinensische Terror, RAF, PLO, diese Verstrickungen da plötzlich reinspielen, sondern weil in der Vorbereitung auf den Anschlag und beim Aufbau der Infrastrukturen in Europa eben mit deutschen Neonazis zusammengearbeitet wurde. Also ein ehemaliger Neonazi, Willi Pohl, hat dann auch dazu publiziert, der hat geschrieben, wir erhielten die Erlaubnis, auf von der Fatah kontrolliertem jordanischen Gebiet einen Stützpunkt zu richten und als Gegenleistung boten wir Unterstützung im Kampf gegen Israel an. Und dieser Link zwischen Rechtsextremisten und linken Terroristen, der ist schon 1972 vermutet worden, konnte dann aber erst in den 90ern konkret bewiesen werden und zeigt halt auch so ein bisschen einen Fakt, der sehr oft übersehen wird, nämlich die Kontinuität des Antisemitismus. Also viele Nazis setzten sich ja nach dem Krieg nach Südamerika ab, aber es gab eben auch ganz viele, die dann im arabischen Raum, in Ägypten, in Syrien, in Libanon, eine neue Heimat gefunden haben. Wir haben da ja auch einen Fall mal angesprochen in unserer Folge über die Spione. Also das ist auch so eine Dimension, die über diese Spiele nochmal deutlich wird. Jedenfalls, wenn wir zu diesem Ereignis zurückkehren, die israelische Regierung, die hat dann sofort reagiert, hat gesagt, es gibt keine Verhandlungen mit Terroristen. Und am Morgen dann, 9.30 Uhr, findet quasi der Regelbetrieb wieder statt. Es gibt eine Pressekonferenz, einen Massenandrang im Pressezentrum und dann auch bizarre Szenen. Es ging dann vor allem um die Erfolge des US-Schwimmstars Mark Spitz, der in München ja insgesamt 7 Goldmedaillen geholt hat, absolute Superstar. Spitz selbst war jüdischer Herkunft, hat dann Begleitschutz gefordert, ist noch am gleichen Tag abgereist. Die Spiele werden dann zunächst auch fortgesetzt, während diese Geiselnahme noch läuft und nachdem zahlreiche auch Teilnehmer, Besuchende protestieren, werden die Spiele unterbrochen. Es gibt dann Versuche von deutschen Politikern, von Sportfunktionären, sich als Austauschgeiseln anzubieten, unter anderem Hans-Dietrich Genscher, damals Bundesinnenminister, bietet sich an, funktioniert aber alles nicht. Und die Terroristen, die zeigen sich jetzt auch immer wieder auf dem Balkon dieses Apartments, also diese Medienpräsenz, die wird ausgeschlachtet. Die Medien griffen das auf, die ganze Welt sieht, wie diese palästinensischen Terroristen die jüdischen Athleten als Geiseln nahmen, wird da öffentlichkeitswirksam inszeniert und dilettantisch ist halt, man hatte vergessen, den Terroristen den Strom abzustellen. Also die haben dann auch aus Radio und Fernsehen vom Aufmarsch der Polizei Wind bekommen, haben mitbekommen, dass man eine Befreiungsaktion plane und so weiter. Und am Abend dann, also einen Tag später, am 6. September, kommt es dann zum Finale. Also die Attentäter können zu einem Bus gehen, fahren damit dann zu wartenden Helikoptern, die zu einem nahegelegenen Fliegerhorst Fürstenfeldbruck fliegen. Und dort steht eine Boeing 727 bereit mit laufenden Triebwerken, so richtig wie man sich das vorstellt, aber mit fast leeren Tanks, was die Terroristen natürlich nicht wussten. Und die Sache ist immer noch extrem dilettantisch auch von Seiten der Organisatoren und Sicherheitsbehörden. Also zu diesem Zeitpunkt geht die Polizei noch immer von nur 5 anstatt der tatsächlichen 8 Geiselnehmer aus. Also man hat auch nur 5 Scharfschützen bereit auf diesem Flugplatz. Und es sind eigentlich nur Streifenbeamte. Also es sind nicht Präzisionsschützen, die ausgebildet sind. Man hat generell noch keine Präzisionsschützen ausgebildet. Man hat notdürftig ein paar Sturmgewehre zusammengeholt, es gibt keine Panzerfahrzeuge und der ganze Befreiungsversuch, der scheitert. Also es gibt einen stundenlangen Schusswechsel. Am Schluss sind alle Geiseln tot, 5 Terroristen sind tot und 1 deutscher Polizist. Und
Das war ein totaler Flop, diese...
Totales Desaster. Also zuerst diese weltweite Medieninszenierung der Terroristen erfolgreich und dann die nicht erfolgreiche Befreiungsaktion. Also ein absolutes Desaster. Die Spiele werden dann nach dem Tod der israelischen Sportler für einen Tag unterbrochen. Es gibt eine Trauerfeier im Olympiastadion. 80.000 Menschen nehmen teil. Die olympische Flagge weht auf Halbmast. Und dann kommt eben IOC-Präsident Avery Brundage und bringt dieses bekannte Zitat, das du ja auch schon genannt hast. The games must go on.
Oder the show must go on. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Also ich habe gelesen, the games must go on, aber natürlich angelegt an the show must go on. Also auch wieder hier im Sinne dieser medialen Öffentlichkeit. Die Welt schaut auf München, die Welt schaut auf Deutschland, auf das IOC. Sport ist eben Politik, aber darf es nicht sein. Und soll Sport bleiben.
Darf es nicht sein.
Genau. Und vielleicht noch abschließend, dann müssen wir auch schon weitermachen. München 72 ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ins Bewusstsein gerückt mit dieser Adidas-Werbung. Adidas hat ja einen neuen Sneaker lanciert, einen neuen Schuh, Retro-Modell, orientiert am Design, das zu den Olympischen Spielen von 1972 in München eingeführt worden war, und hat dafür das US-Model Bella Hadid gebucht. Und Bella Hadid ist dezidiert israelkritisch, fiel auch schon mit antisemitischen Äußerungen auf. Also ein PR-GAU sondergleichen oder mangelndes Geschichtsbewusstsein, man weiß es nicht. Dem Marketingverantwortlichen bei Adidas wünsche ich alles Gute, aber...
Er kann ja mal unseren Podcast hören.
Dieses Beispiel hat natürlich jetzt wieder eindrücklich gezeigt, mit was diese Spiele assoziiert werden und wie sehr Sport und Politik eben auch heute noch in der Rückschau massiv zusammenhängen.
Aber wenn ich einfach, um ein bisschen das Mission Statement unseres Podcasts zu bewerben, ich glaube, es ist wirklich einfach Geschichtsvergessenheit, dass sowas passiert. Ich habe mich das auch gefragt, wie kann, also einfach ein solcher Konzern von dieser Größe macht einen solchen Fehler. Ja. Ich kann mir das nur so erklären. Klammer zu.
Ein deutscher Konzern noch dazu.
Das hatte ich auch vieles nicht mehr so präsent, aber immer noch krass. Den September, der Film, der war wirklich auch sehr gut.
Ja.
Hat mich gleich animiert, den mir auf eine To-Watch-Liste wieder mal zu schreiben.
Ja.
Was haben wir als nächstes?
Ja, ich mache gleich weiter, Alan. Ich monologisiere noch ein bisschen weiter.
Stimmt, L.A. hast du dir aufgeschrieben, oder?
Genau, L.A. wollte ich ursprünglich machen, habe mich dann aber ein bisschen umentschieden, weil L.A. lässt sich nicht denken ohne Moskau 1980. Also diese beiden hängen...
Die Vorgängerspiele.
Genau, hängen zusammen.
Zuerst war Moskau, dann L.A.
Genau, und Moskau ist insofern noch ein bisschen spannender, fand ich. Moskau 1980, das waren nach Melbourne 56 die zweiten Boykottspiele, wenn man so will. Und vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte. Moskau hat mit moralischem Recht argumentiert, man sei die Hauptstadt des größten Flächenstaats der Erde, man gehöre zu den sportlich erfolgreichsten Nationen, man habe Anrecht darauf, endlich auch mal Olympische Spiele auszurichten. Der Kontext ist natürlich, wir befinden uns in diesen 70er Jahren, Anfang 70er Jahre, mitten im Kalten Krieg. Also die beiden Supermächte sind auch auf dem Höhepunkt ihrer Abschreckungsfähigkeiten. Und schon im Vorfeld der Festlegung des Austragungsortes gab es in den USA vereinzelte Stimmen, die die Teilnahme der US-amerikanischen Sportler abhängig machen von der Frage, wie Regimegegner in der Sowjetunion behandelt werden. Und ja, diese vereinzelten Stimmen, die wurden dann nach dem definitiven Zuschlag mehr und erhielten dann natürlich auch noch prominent Unterstützung durch einen offenen Boykottaufruf des sowjetischen Dissidenten Wladimir Bukowski. Und das hat dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen und die westlichen Staaten, die haben dann erkannt, dass das auch ein gutes Druckmittel ist, um eben gegen politische Gegner vorzugehen. Und die Spekulation war so ein bisschen, dass die Sowjetunion natürlich ein Interesse daran habe, die ersten Spiele, die in der Sowjetunion in Moskau stattfinden, aus Prestigegründen nicht stören lassen zu wollen, also dass man sich da fügen würde. Man hat auch einen ökonomischen Schaden einkalkuliert, der natürlich allein durch ein US-amerikanisches Fernbleiben verursacht werden würde. der Olympiatourismus. Jedenfalls gab es dann nach diesen Spekulationen und Mutmaßungen einen offiziellen Boykottanlass, nämlich den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan im Dezember 1979. Und US-Präsident Jimmy Carter hat dann als Reaktion auf diesen Einmarsch verkündet, im Januar 1980, dass es einen Strafenkatalog gebe, dass man sich diverse Maßnahmen, verschiedene Embargos überlege, unter anderem einen Olympiaboykott. Und damit wurde dieses Thema eigentlich zum ersten Mal auch öffentlich erwogen. Und das IOC lehnte dann aber in einer Pressemitteilung ab, dass man ja die Olympischen Spiele irgendwo anders stattfinden lassen würde. Und Carter hat das dann zum Anlass genommen, weltweit einen Teilnahmeboykott einzufordern. Insbesondere von den westlichen Bündnispartnern natürlich hat er Solidarität eingefordert und die Regierungen zum Beispiel von Großbritannien und Kanada, die sagten dann auch sofort Unterstützung zu. Auch die Außenminister von, glaube ich, 35 islamischen Ländern verständigten sich dann auf einen Boykott. Der ehemalige Boxweltmeister Muhammad Ali reiste im Auftrag von Carter durch den afrikanischen Kontinent, um dort weitere Staaten für dieses Vorhaben zu gewinnen. Also eine riesige PR-Aktion für den Boykott dieser Spiele.
Und wenn ich einhaken darf, ist ja eigentlich lustig, weil Carter, Jimmy Carter, ist ja eigentlich eher eine, ja, Taube,
ja,
des Kalten Kriegs, ja, kein Falke, aber der war halt 1980 im Wahlkampf gegen Ronald Reagan.
Genau.
Musste mit der Abwahl rechnen, die dann ja auch eingetroffen ist. Also das auch offensichtlich, dass da Innenpolitik einfach im Spiel ist.
Ganz klar. Es ist auch, da kommen wir später gleich nochmal dazu, es war auch durchaus nicht ganz so eindeutig, die Haltung der USA. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Die Sowjets, die haben jetzt quasi eine Gegenoffensive, eine propagandistische Gegenoffensive gestartet. Und die Parteiführung hat so eine Kampagne angeordnet, alle Botschaften, alle staatlichen Organisationen, die Beziehungen hatten ins Ausland, die mussten jetzt für die Teilnahme an den Olympischen Spielen werben. Und das Problem der USA war jetzt aber, dass eben 1980 in Lake Placid die Olympischen Winterspiele stattfanden. Also offensiv einen Boykott einfordern konnten die erst, nachdem die Winterspiele bereits beendet waren, weil man sonst natürlich ja negative Konsequenzen für die eigenen Spiele befürchten musste. Und das Nationale Olympische Komitee der USA stimmte dann im April für einen Boykott, entgegen dem Willen auch der Mehrzahl seiner Athleten. Und insgesamt dann weltweit 42 Komitees diesem Olympia-Boykott zugestimmt. Größte Teil davon damals Drittweltländer, islamisch geprägte Staaten. Weitere rund 20 verzichteten auf die Teilnahme oder ließen die Einladung unbeantwortet. Und paradox hier ist zum einen, die engsten wirtschaftlichen und militärischen Partner, die westeuropäischen Staaten, also vor allem die olympischen Komitees, die widersetzten sich den Empfehlungen ihrer Regierungen und plädierten dafür, differenzierte Formen des Protests zu wählen, also zum Beispiel eine Nicht-Teilnahme an olympischen Zeremonien oder dem Antreten unter der Olympiafahne anstatt der eigenen Nationalflagge. Das ist ein Weg, den zum Beispiel Italien, Frankreich, aber auch Belgien gewählt haben. Und das gab natürlich finanzielle Einbußen für die sowjetischen Gastgeber. Also ich habe es gesagt, der Olympiatourismus, der blieb aus. Was auch ausblieb, aber auf Seiten der westlichen Industrien, vor allem der Medienindustrie, waren Einnahmen aus den Fernsehübertragungen. Also NBC zum Beispiel hatte einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Und lustigerweise, trotz dieser ganzen PR-Aktionen und Boykottaufrufe und tatsächlichen Boykotts, die erhoffte Signalwirkung auf die Politik, die blieb dann aus. Also man wollte ja mit diesen Boykotts erreichen, dass Dissidenten in der Sowjetunion besser behandelt werden. Das blieb aber aus. Auch der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan wurde fortgesetzt, Truppenkontingent sogar noch erhöht. Und jetzt kommt auch etwas ins Spiel, was du vorher angetönt hast, also Carter und die Taube. Also der Westen, der wollte dieses politische Tauwetter, das man ja auch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eingeleitet hat, man wollte das nicht gefährden. Also bereits 2 Monate vor Beginn der Spiele nahmen die USA wieder Kontakt auf mit der UdSSR. Und es lief eigentlich abseits der Spiele alles im gewohnten Fahrwasser weiter. Also man wollte das nicht zu sehr eskalieren lassen. Also insofern war da tatsächlich wahrscheinlich ganz viel auch innenpolitischer Wahlkampf mit dabei. Ja, und dann in der Schlusszeremonie noch die letzte Spitze gegen die USA und den Westen. Es ist offenbar, habe ich auch nicht gewusst, üblich, dass an der Schlusszeremonie die Flagge Griechenlands, die Flagge des Gastgebers und die Flagge des künftigen Gastgebers gehisst werden. Also man hätte die US-Flagge hissen müssen, hat dann aber die Stadtflagge von Los Angeles gehisst, die dann 1984 eben die Olympischen Sommerspiele gehostet haben. Und was man natürlich auch völlig ignoriert hatte bis dahin, den sowjetischen Gegenboykott für die Olympischen Spiele im eigenen Land, in den USA, in LA 1984. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also die Sowjetunion hat die Spiele 1984 in Los Angeles boykottiert.
Ein Boykott jagt den nächsten.
Genau.
Ja, aber interessant. Ich glaube, ich habe mal noch gelesen, dass 1980 schon auch eine Entzauberung, glaube ich, ein wenig war für die Sowjetunion und für Moskau. Vor allem die Berichterstatter, also die Journalisten, die waren dann, glaube ich, offenbar sehr ernüchtert oder auch überrascht, wie sich dieses Moskau präsentierte 1980, überhaupt nicht so als wahnsinnig attraktives eben Gegenmodell zum Westen, sondern eher ein bisschen, glaube ich, auch menschenleer. Man hat da die Leute rausgekarrt aus der Stadt. Man hat alles sehr blutleer gemacht.
Ja.
Interessant, wie sich die Geschichte da auch wirklich, die politische Geschichte da spiegelt. Ja, und ich habe schon mal ein letztes Beispiel jetzt, was ich herausgesucht habe, weil ich finde, es ist ein gutes Beispiel der jüngeren Geschichte für diese These, dass Olympia auch ein Regime zum Besseren verändern kann. Das waren nämlich auch die Hoffnungen 2008, als China die Spiele ausgetragen hat, beziehungsweise Peking. Und auch da hörte man wieder immer dieses Mantra, bitte nichts vermischen, Politik und Sport. Ein paar Tage bevor es begonnen hat, hatte Hu Jintao, der Chef der Kommunistischen Partei, der Staatspräsident damals, der hat gesagt, don't mix politics with games. Was natürlich recht absurd war, weil das Ziel der chinesischen Führung war ganz offensichtlich politisch. Man wollte sich als weltoffen, friedlich, fortschrittlich, demokratisch präsentieren. Das Motto war One World, One Dream. Ja. Und die Vergabe der Spiele, die war nämlich erfolgt 2001 und schon das auch war hochpolitisch. China sah nämlich eine Chance, sich wirklich eben diese Welt jetzt als moderne, aufstrebende Supermacht zu präsentieren. Und die Spiele waren dann ja auch so eine Demonstration dessen, was die Chinesen da aus dem Boden stampfen können, was sie organisieren können, auch für ihre wirtschaftliche Macht. Die neue 30 bis 40 Milliarden Dollar haben sie ausgegeben für ja recht fantastische Bauten wahrscheinlich zum Teil, eine erstklassige Infrastruktur auch.
Ja.
Das Olympiastadion in Peking, das von den Schweizer Architekten Herzog und Dömeron entworfen wurde, das wurde dann ja sofort zu einem Wahrzeichen dieses neuen Chinas. Vogelnest nannte man das ja.
Vogelnest, genau.
Und ich erinnere mich schon auch noch, das war so eine Anfangszeit im Journalismus. Ich erinnere mich auch an Interviews mit ja auch Schweizer Politikern, Wirtschaftsleuten, die damals dahin gepilgert sind und schon voller Hoffnung waren. Das war so in meiner Erinnerung auch so die Hochzeit dieser China-Hoffnung. Das ist jetzt die Zukunft unserer Welt, da ist der Fortschritt, China gehört die Zukunft, diese ganz auch im Nachhinein völlig überzeichnete und auch ziemliche, ja, zum Teil hirnlose Optimismus, der da gerade auch aus Wirtschaftskreisen da angewandt wurde. Aber Wandel so war es 2008. Und was ich interessant fand, ist eben wegen dieser These, oder Olympia macht ein Regime besser, fortschrittlicher, all diese Dinge, die auch das IOC immer sagt, wenn es dann darum geht, wohin man diese Spiele austragen lässt. Es gab viele Debatten schon im Vorfeld über die Menschenrechtssituation in China. Das stimmt. Und eben viele Nicht-Regierungsorganisationen, Amnesty International, Human Rights Watch, die haben das auch nutzen können, diese erhöhte mediale Aufmerksamkeit, um auf Missstände hinzuweisen.
Mhm.
Also die Unterdrückung der Menschen in Tibet zum Beispiel, die Verfolgung von Dissidenten, die Einschränkung der Pressefreiheit. Das war schon so, das erhielt mehr Gewicht, auch im Westen. Aber wenn man sich auch im Nachhinein anschaut, welche Bilanz, welches Fazit diese NGOs gezogen haben aus diesen Spielen und auch aus den Jahren danach, und ich habe mir so einen Amnesty-Bericht angeschaut, dann ist das natürlich sehr ernüchternd, weil eigentlich, was die Chinesen gemacht haben, sie haben oberflächliche Verbesserungen vorgenommen, zum Teil Zugänge erleichtert während den Spielen und so, aber alles hinter den Kulissen, das war dann eine Verschärfung der Repression, eine Verschärfung der Kontrollen. Es gab Proteste in Tibet, die im Frühjahr 2008, also vor der Austragung, ziemlich krass niedergeschlagen wurden. Ja, aber aus chinesischer Sicht hat sich das wahrscheinlich gelohnt. Es gab zwar auch Aufrufe zu einem Boykott, um die rote Linie, den roten Faden wieder aufzunehmen, aber das war dann nicht wirklich ernsthaft eine Option. Die Spiele fanden statt und eben sie waren ja auch in dem Sinn ziemlich spektakulär, auch von der Eröffnungsfeier her. Einzig, was geblieben ist, es gab westliche Politiker, die sich entschieden haben, der Eröffnungsfeier fern zu bleiben, um ein Zeichen zu setzen. Genau, das gab es schon. Aber ja, es ist wahrscheinlich, würde ich sagen, sicher mehr ein Erfolg für das Regime, für die chinesische Kommunistische Partei, als jetzt für die Stimmen, die gesagt haben oder gehofft haben, dass diese Spiele da hinsichtlich Menschenrechten, hinsichtlich demokratischen Standards etwas verbessern würden. Das ist ganz klar nicht passiert.
Die Episode, die mir geblieben ist von Peking 2008, und das ist ja dann in gewisser Weise auch sehr symbolisch. Man hat ja da offenbar in Peking auf offiziellen Wegstrecken den Rasen grün eingefärbt, weil der von Dreck und Chemikalien und Dürre derart gelb ausgemerkelt daherkam, dass es eben nicht präsentabel war. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Urban Myth ist oder irgendeine halbgare Behauptung. Ich habe es nicht überprüft, aber das...
Werden wir nachliefern, falls es falsch ist.
Werden wir nachliefern, falls es falsch ist. Aber ja, man hat oberflächlich sich bemüht, die Fassade schön herzuzeigen, aber ja, der Rasen wird eben nicht einfach so grün, nur weil man ihn grün anspreit. Genau, ein wunderbares Beispiel. Bleibt uns abschließend vielleicht noch die Frage, was passiert in Paris? Wie politisch wird, soll, muss, darf Paris 2024, dürfen die Olympischen Sommerspiele 2024 werden? Was meinst du? Was erwartet uns?
Gut, es gab ja schon die Debatte um die Frage, ob Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Weißrussland teilnehmen dürfen, jetzt im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und die Antwort des IOC war ja, sie dürfen. Das ist ja auch schon eine politische Entscheidung. Es gab auch die Frage nach einem allfälligen Boykott Israels. Die hat das IOC abschlägig beantwortet. Also auch da, es ist eigentlich, glaube ich, unmöglich, diese Spiele politikfrei zu gestalten. Das ist ja eigentlich auch okay. Was ich persönlich eher ein bisschen störend finde, ist dann diese Doppelbödigkeit oder ein bisschen Heuchelei, auch wenn man so will, in der Argumentation. Diese ständige Betonung, dass es jetzt wirklich nichts zu tun habe mit Politik, und dann ist es natürlich durchdrungen von Politik. Oder was denkst du, worauf läuft es hinaus?
Was man natürlich nie wissen kann, ist, ob irgendwelche terroristischen Ereignisse oder dergleichen passieren werden. Aber das, denke ich auch, wird sich zeigen. Aber klar, dieser Konflikt Russland-Ukraine, der wird sicher diese Spiele auch mitbestimmen. Ich habe gelesen, dass ja auch in Russland offenbar ganz gezielt das mediale Interesse gering gehalten wird, dass Fernsehübertragungen nur ganz am Rande zu sehen sein sollen. Also dass quasi die mediale Abdeckung der Spiele in Russland selbst gering gehalten wird. Und ja klar, auf der anderen Seite dann die Bestrebungen der Ukraine bzw. der westlichen Verbündeten, die russischen Athleten entsprechend zu diskreditieren. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall sehen. Das wird auf jeden Fall diese Olympischen Spiele begleiten. Und ja, insofern werden es wohl 2024 Spiele wie üblich werden. Also Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun. So die offizielle Lesart und das Mantra. Die Spiele sind Business, aber natürlich ist der Sport reinste Politik, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ich bin gespannt.
Ich auch. Und ja, schauen wir uns noch ein bisschen Olympia an. Bei mir übrigens ist es immer so, ich bin auch am Anfang ein bisschen skeptisch und dann merke ich zu meinem eigenen Erstaunen, dass mich zum Teil dann die absurdeste Sportart trotzdem irgendwie noch fesselt.
Wir müssen noch klären, was deine Lieblingsdisziplin ist.
Genau, ich würde sagen Triathlon. Vielleicht schaffen wir es ja mal auf ein Get-Together und dann schauen wir uns zusammen die aserbaidschanische, ich weiß auch nicht was, 400 Meter Staffellauf Explorer-Geschichte an. Ja, für uns war es das, glaube ich, von heute, oder?
Und das war's für heute.
Es war ja nicht nur lustig, es war auch zum Teil ziemlich eine ja, düstere Sache, aber ich glaube insgesamt ist es einfach faszinierend, Olympia und diese Dimension des Sports. Mhm. Uns hat es sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Nochmal der kleine Reminder, folgt uns, liked uns, bewertet uns. Das war's für uns von heute. Weiterhin einen schönen Sommer und bis bald.
Bis bald. Genießt die Spiele.